Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Wird es mehr Geld für Kulturschaffende, für Veranstaltungen und Kunstorte in der andauernden Pandemiezeit geben? Monika Grütters hat mit EU-Kulturministern und Ministerinnen konferiert. Anna-Theresa de Kersmarker bespielt mit ihrer Tanzkompanie Rossas eine Woche lang, 5 Stunden täglich, das Columba in Köln. Den Kurator des Museums interessiert die Frage:
Wie realisiert man seit der Antike Körperbilder? Wie empfinden wir uns eigentlich als körperliche Wesen? Und welche Wege findet die Kunst, um dem eigentlich Ausdruck zu geben?
Düsterbusch City Lights heißt das von Arte verfilmte Debüt des Journalisten und Schriftstellers Alexander Kühne. Ich spreche mit ihm über seinen neuen Roman Kummer im Westen, der morgen erscheint. Seitdem Monika Grütters das Amt der Kulturstaatsministerin ausübt, haben sich heute EU-Kultusminister und Ministerinnen zum ersten Mal in Berlin getroffen. Deutschland hat zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne und deshalb lud Monika Grütters ihre Kolleginnen zunächst ins Kanzleramt und dann ins Humboldt-Forum ein. Christiane Habermals, Kulturkorrespondentin des Deutschlandfunk, hat das Treffen verfolgt. Wie, Christiane, lief denn die Begegnung ab?
Ja, ursprünglich war ja eigentlich sogar eine große Kulturkonferenz zum kulturellen Erbe in der Kulisse des natürlich schon eröffneten Humboldt-Forums geplant. So jedenfalls der Plan, der schöne Plan. Daraus wurde leider nichts. Das wurde schon zeitlich eng mit der Schlossbaustelle. Die Eröffnung schob sich ja immer weiter nach hinten. Dann kam Corona dazu. Am Ende war es heute nur ein Arbeitstreffen im kleineren Kreis. Aber immerhin 8 Kulturminister sind gekommen, ganz physisch. Darunter die französische Kulturministerin Roselyne Bachelot-Narquin, der Kulturminister aus Spanien, Amtskollegen aus den Niederlanden, Belgien, Portugal, Kroatien, Luxemburg und Slowenien.
Das noch nicht eröffnete Humboldt-Forum, in dem das Treffen der Kulturminister stattfand, ist ja ein symbolträchtiger Ort. Kann man aus der Wahl eben dieses Ortes ableiten, dass Deutschland den Umgang mit dem kolonialen Erbe auf die Agenda der deutschen Ratspräsidentschaft setzen will?
Ja, das wurde zum Teil ein wenig erwartet, erhofft. Leider ist das nicht der Fall. Es ist natürlich schon ein Zeichen, dass die deutsche Kulturstaatsministerin damit setzt, aber mehr auch nicht. Es gab eine Führung durch das Humboldt-Forum und es wird sicher auch auf einiges Interesse gestoßen sein bei den Kollegen, wie denn die Deutschen mit diesem Thema koloniale Vergangenheit umgehen. Grütters hat es heute in einer Ansprache zumindest auch deutlich gemacht, dass zum Thema europäisches Kulturerbe auch die Aufarbeitung des gemeinsamen blinden Flecks Kolonialismus in der Geschichte Europas zählt, was auch die Voraussetzung ist für eine Aussöhnung mit den Menschen in den ehemaligen Kolonien. Aber auf der offiziellen Agenda steht das Thema nicht, was bedauerlich ist, denn es ist natürlich eines der großen kulturpolitischen Themen heutzutage in Europa. Die Fragen sind überall die gleichen, koloniale Denkmäler, wie geht man damit um, wie mit den geraubten Kulturgütern in den Museen, wie stellt man sich dieser Vergangenheit und wie kann man da möglicherweise auch zusammenarbeiten, gerade in Bezug auf Museumsbau und Ähnliches in Afrika.
Das war ja ein langes Arbeitstreffen. Die Sitzung ging bis in den Abend hinein. Welche Punkte standen auf der Tagesordnung?
Also es gab 2 Schwerpunktthemen, die Kulturstaatsministerin Monika Grütters als Gastgeberin heute gesetzt hat. Das ist einmal der Umgang mit Corona. Was kann europaweit zur Verbesserung der Lage der Kultur getan werden? Da ist die Sorge natürlich überall groß. Und von 1 Milliarde für die Kultur wie in Deutschland, da können Kulturschaffende in vielen anderen europäischen Ländern nur träumen. Hier wollen die Kulturminister sich dafür einsetzen, dass die EU-Hilfsprogramme, Corona-Hilfsprogramme stärker auch der Kultur tatsächlich zugutekommen. Und das andere große Thema heute war das gemeinsame kulturelle europäische Erbe. Also die Frage, inwieweit kann Kultur auch in Zeiten wachsender Nationalismen Gemeinschaft und Identität stiften. Also es gibt viele kulturelle Bezugspunkte für alle Europäer und die Verantwortung dafür endet nicht an den Landesgrenzen. Das hat Grütters heute betont. Also wenn Notre Dame brennt, wenn der Markusplatz in Venedig untergeht, dann geht es hier um das gemeinsame kulturelle Erbe, das in Gefahr ist. Und dafür soll das Bewusstsein gestärkt werden.
Sind nach diesem Arbeitstreffen auf Ministerebene denn konkrete Beschlüsse zu erwarten?
Konkrete Beschlüsse wird es nicht geben, hat es heute nicht gegeben. Das war ein Arbeits- und ein Auftragtreffen. Also was heute besprochen wurde, das wird dann auf Fachebenen in Brüssel dann weitergehen. In Arbeitsgruppen, in Kulturarbeitsgruppen unter deutschem Vorsitz wird das weiter vertieft. Aber das nächste Treffen der Kulturministerin wird im Dezember in Brüssel stattfinden. Bis dahin, das ist dann schon fast am Ende der Ratspräsidentschaft. Man wird sehen, was sich dann umgesetzt hat, was dann umgesetzt werden konnte.
Monika Grütters hat heute mit Kulturministern und Ministerinnen aus 8 europäischen Staaten konferiert. Zum ersten Mal fand ein solcher Austausch in Berlin statt. Unsere Kollegin Christiane Habermals hat das Treffen eingeordnet dafür. Besten Dank.
Gerne.
Anne-Therese de Kersmarker und ihre Kompanie Rossas gehören zu den internationalen Stars der Tanzszene. Im Kunstmuseum Columba des Erzbistums Köln werden religiöse Werke von der Antike bis zur Gegenwart ausgestellt. Die Sammlung stammt zu einem großen Teil aus dem bereits 1853 gegründeten Diözesanmuseum. Das vor 13 Jahren eingeweihte Columba schaut aber über die christlich-katholische Tradition hinaus und will ein Museum der Nachdenklichkeit sein. Bis Sonntag ist dort eine Arbeit der belgischen Choreografin de Kersmarker und ihrem Ensemble zu sehen. Sie steht am Anfang einer Serie namens Das kleine Spiel zwischen dem Ich und dem Mir. Stefan Keim hat sich angeschaut, was da im Columba-Museum passiert.
13 Tänzer stehen im Kreis, mitten im großen Raum vor fast leeren Wänden. Erst bewegen sie sich gar nicht, dann zucken die Finger, die Hände, und wenn sie dann alle zusammen einen kleinen schlurfenden Schritt zur Seite machen, wirkt das fast wie eine Explosion. Gleich zu Beginn zeigt Anne-Therese de Kersmarker ihre hohe Kunst der Reduktion. Sie sensibilisiert für die kleinen Ereignisse, bei denen die Choreografie Dark Red aber nicht stehen bleibt. In den folgenden 5 Stunden gibt es eine Menge Aktionen, die aber nie eindeutige Geschichten erzählen, sondern offen und assoziativ bleiben. Die belgische Choreografin gestaltet das erste Kapitel einer Ausstellung in 8 Teilen. Jede Woche wird ein anderes Tanzensemble, das Columba Museum in Köln, das nicht Museum heißen will, beleben. Direktor Stefan Krause.
Ausgangspunkt war einmal das Verhältnis Körper und Raum. Aber hier war es tatsächlich so, dass wir gefragt haben, wie spezifisch könnte das eigentlich werden? Und weniger den Blick von außen, wie man das seit der antiken Skulptur kennt, auf den Körper führen wollten. Also wie realisiert man seit der Antike Körperbilder? Sondern viel stärker danach fragen wollten, wie empfinden wir uns eigentlich als körperliche Wesen? Und welche Wege findet die Kunst, um dem eigentlich Ausdruck zu geben.
Columba hat eine riesige Sammlung, die nun fast komplett im Lager bleibt. Im großen Raum, den die Tänzer zu Beginn besetzen, hängt ein einziges Kruzifix an der Wand. Es stammt aus dem 12. Jahrhundert und zeigt einen gedrungenen Jesus mit seltsam langen Beinen, eine surreale, irritierende Erscheinung. Auch in den anderen Räumen gibt es meist nur ein Kunstwerk zu sehen, in zweien sogar überhaupt keins.
Wenn man so eine großartige Künstlerin einlädt, dann ist man als Kuratorenteam gut beraten, im Grunde genommen ihr Raum zu geben und sich auch überraschen zu lassen, wie sie mit Werken der Sammlung umgeht. Sie werden im weiteren Verlauf der Ausstellung, die sich dann von Woche zu Woche weiter vervollständigen wird, sehen, dass es tatsächlich Setzungen gibt, die bleiben.
Weil sich die verschiedenen Choreografinnen und Choreografen auf ihre Weise mit den gleichen Kunstwerken beschäftigen oder vorhandene wegräumen und andere aufhängen oder aufstellen lassen. Getanzt wird im zweiten Obergeschoss. Im ersten gibt es Zeichnungen von Anne-Therese de Kersmarker zu sehen, Notizen zu ihren Choreografien mit Sternen und geometrischen Figuren, vor allem aber dynamischen Pfeilen. Sie werden bleiben, auch wenn andere die obere Etage bespielen. Im Vorraum zu diesen Zeichnungen steht eine Statue mit 3 Gesichtern, eine Verkörperung der Dreifaltigkeit. Ist Anne-Therese de Kersmarker ein religiöser Mensch?
Spirituality is the right word. Religion in the sense that it is organized structure in society is not really something I feel close to.
Mit Religion als organisierter Struktur in einer Gesellschaft, sagt die Choreografin, könne sie nichts anfangen, aber mit fernöstlicher Spiritualität. Sie liebt die Columba als Gebäude, die Architektur von Peter Zumthor.
I like the maximizing of the minimal, what is so typical in, I think, Peter Zumthor's architecture, the use of materials, the use of light.
Das Minimale zu maximalisieren, diese Beschreibung passt zu Peter Zumthors Architektur wie zur Tanzsprache Anne-Theresa de Kersmarkers. Und auch zur Musik des italienischen Komponisten Salvatore Sciarrino, dessen Stück L'Opera per Flauto sie ausgewählt hat. Eine Flötistin und ein Flötist spielen in einem der leeren Räume, die Klänge dringen durch die gesamte Installation. In einem Raum liegen Fotografien der 12 Apostel des manieristischen Malers El Greco, darauf Tücher in den Farben der Umhänge und Kleider der Apostel auf den Bildern. Es liegt also nahe, dass Anne-Theresa de Kersmarker ihre 13 Tänzer als Apostel begreift. Das war allerdings keine Vorgabe des Museums, betont Stefan Krause.
Das ist eine schöne Randerscheinung, dass das gerade in unserem Haus stattfindet, aber sicherlich nicht das Kernanliegen von Anfang an gewesen, dass das jetzt unbedingt eine religiöse Thematik oder eine Ikonografie, die man kennt, zum Ausgangspunkt hat.
5 Stunden lang gibt es immer neue Szenen, Begegnungen, Choreografien. Es sind starke Ensembles dabei. Einmal werden alle 13 Tänzer zu einem Schwarm, der mit großer Energie durch die Ausstellung fegt. Oder einer geht einfach durch die Räume und schaut aus den riesigen Fenstern, die von der Decke bis zum Fußboden reichen. Sein Blick geht auf den Dom, die Dauerbaustelle des Opernhauses oder die Straßen Kölns. Seine Präsenz verändert auf stille Art die Perspektive auf das Leben. Jede Besucherin und jeder Besucher wird in dieser Performance etwas anderes erleben. Viele sagten beim Hinausgehen, dass sie bald wiederkommen.
Bis zum 20. September tanzt die Compagnie Rossas zwischen 12 und 17 Uhr täglich im Columba in Berlin. Mit ihrem Stück Dark Red beginnt eine Serie von Aufführungen, in der es um das Zusammenspiel von Kunst und Choreografie geht. Sich und anderen zu erzählen, was in den Monaten nach dem Mauerfall bis hin zur staatlichen Vereinigung der beiden deutschen Länder in der ostdeutschen Provinz und in der Hauptstadt passierte, ist auch 30 Jahre nach den umwälzenden Ereignissen noch immer eine gute Sache. Erst recht, wenn man es, wie der Journalist und Schriftsteller Alexander Kühne versteht, in kalkuliert schnoddrigem Ton tragikomische Geschichten zu erzählen von Leuten, die sich in der DDR von Bullen, Kohleplatzhaltern und anderen Arschgeigen nicht unterkriegen ließen, aber von der linksalternativen Szene und windigen Betrügern im Westen ausgebotet wurden. Nach dem von Arte und MDR verfilmten Roman Düsterbusch City Lights erscheint morgen ein neues Buch von Alexander Kühne. Am Abend ist er zu uns gekommen. Willkommen bei Fazit.
Schönen guten Abend.
Ihr neuer Roman heißt Kummer im Westen. Anton Kummer, die Hauptfigur, hat als Automateneinrichter und Verkäufer gearbeitet und den Jugendclub Helden des Fortschritts aufgebaut. Im Osten war das Avantgarde, im Westen interessiert es nicht wirklich. Sie, Herr Kühne, sind in Brandenburg aufgewachsen, haben dort selber Konzerte mit Bands der DDR Punk- und New Wave-Szene organisiert. Diese schrittweise Desillusionierung, die Anton Kummer nach dem Mauerfall erlebt, die ist Ihnen vertraut, oder?
Die ist mir schon sehr vertraut, ja. Also die Desillusionierung paarte sich natürlich mit Neugierde und Angst natürlich auch, was wird passieren. War ja alles sehr unsicher, ne? Gab viele mulmige Gefühle, aber eben auch viel Vorfreude und das paart sich irgendwie in seiner Figur auch, wie sich's bei mir auch paarte.
Der Roman beginnt ja am 11. November 1989. Sind Sie auch ein bisschen verspätet aufgebrochen?
Ich bin auch ein bisschen verspätet aufgebrochen, das stimmt, ja.
Anton Kummer ist ein aufgeschlossener, grundfreundlicher Typ, der für eine Westberliner Kiez-Initiative in Kneipen Zeitungen auslegt für 50 Mark die Woche. Er versteht schon, dass das Ausbeutung ist, aber er hat natürlich keine Wahl. Richtig. Er muss erstmal Geld verdienen und die Westler fühlen sich trotzdem wohl dabei, weil sie einen Ossi beschäftigen. War das ja eins nach dem Mauerfall besonders krass, was die moralische Selbstverblendung angeht?
Naja, ich würde sagen, also bei mir war es ja ein bisschen anders. Also ich war ja eigentlich ein Wendegewinner, würde ich mal sagen. Dadurch, dass was in der DDR nichts wert war, also mein Club, der immer verboten wurde und alles Mögliche, da habe ich ja natürlich sehr viele Manager und sowas und so Leute kennengelernt und Musiker und zum Teil auch welche aus West-Berlin, die kamen ja auch manchmal zu uns. Sogar bis dahin haben die es geschafft. Und durch die Kontakte habe ich eigentlich relativ schnell Fuß gefasst. Also ich habe in einem Club gearbeitet, im Knark-Club. Das habe ich auch durch einen Bekannten, der immer in Lugau war, sozusagen, habe ich das machen können. Dann habe ich beim Fernsehen das Tipp-Magazin bei Tipp TV angefangen 1992. Ich konnte Fernsehjournalist werden. Vorher habe ich bei einer Plattenfirma gearbeitet. Also bei der untergegangenen Amiga. Es war natürlich ein sehr undankbarer Job. Ich musste dann die ganzen Platten der DDR-Rockstars, die zu der Zeit wirklich niemand haben wollte, versuchen, in West-Berlin am Kurfürstendamm in Plattenläden loszuwerden. Das war natürlich ein aussichtsloses Unterfangen. Von daher muss ich sagen, bin ich, ich sage mal in Anführungsstrichen, relativ weich gelandet. Also weich bin ich auch nicht gelandet, aber ich hatte nicht diese ganz große Planlosigkeit, wie viele meiner Freunde, ne, die gar nicht wussten, in welche Richtung sie eigentlich überhaupt gehen wollten. Weil manche haben ja dann ihre Jobs sofort verloren. Ich war ja sowieso ein Halodri, das sagt ja mein Held Anton Kummer auch. Und vielleicht ist jetzt die Stunde der Halodris im Jahr 1990. Und deswegen habe ich mich nach 3 oder 4-monatigen Wendewirren, weil ich war ja sofort meinen Job los. Ich habe ja Spielzeug verkauft aus der DDR, was wollte ja auch keiner mehr haben.
Von die Modelleisenbahn.
Modelleisenbahn und Telefone und sowas. Und die Desillusionierung ging nicht ganz so lange, würde ich mal sagen. Also ich bin, also nicht weich gefallen ist vielleicht Quatsch, ich hatte auch genug Probleme. Aber ich hatte zumindest irgendwie einen Plan, wo ich mal irgendwo hin wollte.
Ne? Eine Perspektive, ja. Es gibt eine schöne, ganz, ganz kleine Szene, das sind wirklich nur ein paar Zeilen, da beschreiben sie, wie Kummer seinen Kellnerjob verlor, weil er sich oft verrechnete, das war das eine, aber schlimmer war noch, dass er dem 68er-Helden Rainer Langhans aus Versehen Kaffee über das weiße Hippie-Gewand kippte. Komplett erfundene Begebenheit.
Komplett erfunden, ja. Ich habe aber Rainer Langhans mal kennengelernt, früher mal. Und ich habe ihn noch öfter mal gesehen in so Cafés, aber das ist natürlich erfunden. Der Job ist auch erfunden. Also.
Mit den, ich zitiere, kaputtgeschoppten Ossis in der U-Bahn hat ihr Held gar nichts zu tun. Konsum interessiert ihn nicht. Nur Musik, Liebe, Sex und die Suche nach einem Job, der ihn, naja, unabhängig macht. Er scheitert, er macht ziemlich viel Mist, aber er ist natürlich ein, für mich, wenn ich das Buch gelesen habe, ein anrührender Verlierer. Wollen Sie mit Ihrem Roman auch daran erinnern, dass junge Menschen in diesen Übergangsmonaten, das Ganze spielt sich ja in 9, 10 Monaten ab, wirklich eine ganze Menge Verlorenheit auszuhalten hatten?
Erstens das, also er hat eine ganze Menge Verlorenheit auszuhalten und dann ist es ja so, dass er sich als Mensch natürlich auch entwickelt, also im Vergleich zu Düsterbusch City Lights, da war er ja noch relativ unsympathischer Durchstarter, ne? Der ja auch einen Feind hatte. Das war ja auch immer unser großes Feind, sag ich mal, dass wir einen Feind hatten, nämlich die DDR und die Polizei und so und dieser Feind ist plötzlich weg. Und das macht die Sache umso schwieriger, sich zurechtzufinden. Es gibt nichts mehr, gegen das man kämpfen muss oder kann. Alles ist gesagt, die Westler interessieren sich nicht für einen untergegangenen Punkclub in der DDR. Also es ist eine gewisse Orientierungslosigkeit, die da stattfindet bei ihm. Und das macht die Sache irgendwie noch viel schlimmer, weil er hatte in der DDR innere Freiheit, aber keine äußere. Und jetzt hat er beides. Und jetzt steht er da und weiß nicht wohin. Und das ist schon ein ziemliches Problem, glaube ich, auch für jeden von uns gewesen damals. Also für alle Jugendlichen, glaube ich.
Ich habe mir einen schönen Satz aus dem Roman aufgeschrieben. Anton Kummer wollte nur ein ganz normaler Junge sein, der sich die Welt ansah. Und das, was naheliegend ist, ist einfach so, so schwer. La Moyance ist natürlich das Letzte, was man 30 Jahre nach der Wende, nach der Wiedervereinigung lesen will. Trotzdem gab es Ungerechtigkeiten, es gab Enttäuschungen, Vorurteile, Betrug, all diese Dinge. Ja. Wie viel Arbeit, Alexander Kühne, war es für Sie, diesen saloppen, schlagfertigen Ton zu finden?
Naja, das geht eigentlich. Das ist eigentlich mein Ton. Also ich bin ja jetzt sehr kultiviert bei Ihnen. Und eigentlich habe ich immer, ich habe halt so die Sprache der einfachen Menschen oder die Sprache, sage ich mal, der Kneipe, die hat mich immer fasziniert. Und das geht mir ein bisschen wie in Fleisch und Blut über. Also diesen saloppen Ton war gar nicht so schwer zu finden. Aber dieses nicht thesenhafte seiner Figur oder dessen, was ich beschreibe, das war viel schwerer zu finden, weil man möchte ja immer noch mal gerne irgendwie was dazusetzen, was Allgemeingültiges. Und darauf habe ich halt komplett verzichtet, sondern er geht da so durch. Und er wird natürlich auch sympathischer, das wollte ich vorhin noch sagen. In Düsterbusch City Lights war er ja relativ unsympathisch. Also ab und zu, weil er hat seine Freundin ständig betrogen. Er war rücksichtslos anderen gegenüber. Und jetzt ist es anders als bei mir. Ich wollte ja damals, nach der Wende, kamen ja die ganzen Westbands und in die DDR. Und unser Club war ja sehr erfolgreich. Und die haben dann da alle gespielt. Aber das andere Ich von mir selbst wollte natürlich immer weg. Und das habe ich versucht, in Anton anzulegen. Jemand, der sagt, Vision war gestern, der nichts mehr machen will, dort, wo er herkommt, sondern zu was Neuem, zu neuen Ufern aufbrechen will. Und deswegen hat er auch Probleme mit seiner Freundin, die in ihm die Irina, die in ihm immer noch den Visionär von damals sieht. Und der will er gar nicht mehr sein. Und das ist ein großes Problem.
In der Welt trifft ihr Held Anton Kummer auch auf rechtsradikale Glatzen. Mhm. Und das im Frühjahr 1990. Er besucht unfreiwillig einen Club im Bezirk Magdeburg und meint, es gäbe dort mehr Skins als Schäferhunde. Ja. Das Auftreten der Schläger, das beschreiben sie als sehr bedrohlich. Da ist etwas aufgebrochen, was nicht provozieren sollte, sondern bitterernst ja, auf Schwächere und andere eindrosch. Wie wichtig ist es gewesen, daran zu erinnern?
Naja, man ist ja immer geflitzt, ne? Wir waren ja alles Flitzer. Also ich bin oft geflitzt, also in Cottbus und in Berlin auch. Und aber bei uns komischerweise, dort in der Provinz, gab es kurz nach der Wende fast gar keine Glatzen. Und das war eben auch unserem Kulturangebot zu verdanken. Schindet, ja. Weil wir haben immer da was gemacht. Wir haben uns aber auch immer aus politischen Dingen rausgehalten. Selbst wenn der Schwarze Block Flyer verteilen wollte, haben wir ihnen das verboten, weil wir wussten ganz genau, wenn wir das machen, dann haben wir auch eine Horde Nazis in der nächsten Woche auf dem Hals sozusagen. Und wir haben einfach immer das kulturelle Angebot versucht. Wir hatten auch Angst. Wir haben manchmal Gummiknüppel uns besorgt von der VP, so aus Altbeständen, um dann irgendwie die Ordner auszurüsten, weil diese ganzen Bands, zumal aus Westdeutschland, immer Angst hatten, dass auch unser Laden mal überfallen wird. Und wir dachten auch, wir sind mal irgendwann dran, aber sind nie dran gewesen, komischerweise. Zum Glück hat es uns nie erwischt. Aber ich habe persönlich habe natürlich sehr viele auch Erfahrungen gemacht, bin oft weggerannt. Aber ich habe zum Glück mir ist anderes widerfahren, nicht durch Nazis, aber ich hatte keine Schlägerei mit Glatzen oder sowas. Aber auch da versucht Anton eben nicht das Ideologische zu sehen. Also er bewundert diese Typen nicht, aber er sieht ne, die weißen T-Shirts unter den Bomberjacken, das Martialische. Das ist auch eine Entdeckung für ihn nach der Wende. Es gehört genauso dazu wie der bayerische Unternehmer, in dem er auch irgendwas sieht, weil er auf eine gewisse Weise Stil hat, der ihm seinen Arbeitsplatz wegnimmt. Ne? Also er geht eigentlich mit großen, neugierigen Augen durch diese Welt. Und zu dieser Welt gehören eben auch die Glatzen, und die ganz klar die frühen 90er bestimmt haben in irgendeiner Form.
Kummer im Westen heißt der neue Roman von Alexander Kühne. Morgen wird die Buchpremiere im Pfefferberg Theater in Berlin gefeiert. Dafür sind die Karten schon ausverkauft. Deshalb gibt es einen zweiten Termin am 21. Oktober. Davor aber liest Alexander Kühne im Nordspeicher Hamburg am 2. Oktober. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio.
Ich bedanke mich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen von Thorsten Japs.
Die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood wird mit dem Dayton Literatur Friedenspreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die 80-Jährige lehre, ihre Leserinnen und Leser soziale Gerechtigkeit einzufordern, so die Begründung der US-Stiftung, die die Auszeichnung vergibt. Sie zeige, was es bedeute, anders zu sein, und könne dadurch mehr Mitgefühl für Menschen wecken. Atwood wurde 1985 durch ihren Roman »Der Report der Markt« weltbekannt. Darin beschreibt sie eine fundamentalistisch-christliche Diktatur, in der Frauen entrechtet und zum Kinderzeugen gezwungen sind. Autoren- und Publizistikverbände in Deutschland haben gefordert, dass die Freiheitsrechte in Hongkong bewahrt werden. Mit dem Gesetz zur nationalen Sicherheit vom Juni stünden die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, auf Publikationsfreiheit und auf Versammlungsfreiheit de facto unter Strafe. Die Bundesregierung und die EU müssten sich gegenüber der chinesischen Regierung entschieden für den Erhalt von Freiheitsrechten einsetzen. Unterzeichner sind unter anderem der Schriftstellerverband Pennzentrum und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Microsoft ist mit dem Versuch gescheitert, das US-Geschäft der Video-App TikTok zu übernehmen. Das Angebot sei vom chinesischen Eigentümer ByteDance abgelehnt worden, teilte der Konzern mit. Nicole Markwald.
Microsoft bedauerte die Entscheidung. Man hätte Änderungen an der Plattform vorgenommen, um sicherzustellen, dass der Dienst die höchsten Standards für Sicherheit, Schutz der Privatsphäre und den Kampf gegen Falschinformationen wahrt. US-Präsident Donald Trump hatte im August ein Dekret unterzeichnet, das auf ein Verbot der beliebten App in den USA hinausläuft. Trump sah die nationale Sicherheit durch ByteDance und TikTok gefährdet. So könnten mithilfe der App Bewegungsprofile von Bundesbeamten erstellt und Firmen ausspioniert werden.
Medienberichten zufolge gilt jetzt der kalifornische Softwarekonzern Oracle als Favorit für eine Übernahme. Die Schauspielerin Sabine Hahn ist tot. Die 83-Jährige sei bereits in der Nacht zum Samstag in Hamburg nach kurzer schwerer Krankheit gestorben, teilte ihre Agentur mit. Die in Breslau geborene Schauspielerin spielte ab 1953 an verschiedenen Bühnen, darunter am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Außerdem war sie in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen wie Schwester Weiß oder Ihr letzter Wille kann mich mal und in TV-Serien zu sehen.
Am 24. Juli wurde beim Freitagsgebet die 1934 von Kemal Atatürk zum Museum erklärte Hagia Sophia offiziell wieder als Moschee eröffnet. Der Protest der Europäischen Union, Russlands und der USA, gestützt von Vertretern der griechisch-orthodoxen Kirche, prallte ab. Die türkische Regierung versprach, dass der 1500 Jahre alte Kirchenbau für Besuche geöffnet bleibe und dass die christlichen Mosaike nur zu den islamischen Gebetszeiten verdeckt würden. Zum ersten Freitagsgebet nach der Umwandlung kamen 350.000 Menschen. Knapp zwei Monate später wollen wir wissen, wie ein Besuch in der neuen Hagia Sophia abläuft. In Istanbul erreichen wir die Journalistin Susanne Güsten. Guten Abend.
Guten Abend nach Berlin.
Ist der Andrang in der Hagia Sophia denn immer noch so groß wie im Juli?
Ich war dabei, als die Hagia Sophia als Moschee eröffnet wurde und die Menschen sich auf den Straßen drängten. Das war ein irrsinniges Gedränge. Noch viele Straßenzüge weiter weg haben die Leute ihre Gebetsteppiche auf der Straße ausgerollt, weil sie gar nicht rankamen. Und jetzt dachte ich, guck mir das mal an und siehe da, ich war jetzt nicht am Freitagsgebet da, sondern am ganz normalen Tag, so um die Mittagszeit. Da waren zwar Touristen da, vor allem osteuropäische, weil aus Westeuropa und aus Amerika kommen zurzeit kaum welche nach Istanbul, aber betende Gläubige, die dort knieten, vielleicht zwei Dutzend. Aber ansonsten war die Andacht nicht so groß und da fiel mir der Patriarch von Konstantinopel ein, der jetzt in diesen Tagen geklagt hat. Man sollte fast meinen, es gäbe nicht genug Moscheen in der Türkei und in Istanbul, dass die Hagia Sophia und jetzt auch ein weiteres Kloster zur Moschee erklärt werden mussten. Also so ist es nicht. Es war wirklich nicht sehr viel los an Andrang von Gläubigen und Betenden.
Das heißt, man erhält auch schnell Einlass und macht es im Übrigen einen Unterschied, ob man muslimisch ist oder nicht, wenn man die Hagia Sophia besucht?
Also man kommt sofort rein, es gibt keine Schlangen mehr an den Kassenhäuschen, wie es sie früher gab, als es Museum war, aber das liegt auch daran, dass es im Moment wegen zu Corona-Zeiten fast keinen Tourismus mehr gibt in Istanbul. Die Sicherheit ist vorverlagert worden, es gibt keine Metalldetektoren mehr und so, wie es sie vor dem Museum gab. Stattdessen muss man auf dem Platz an Polizeiabsperrungen vorbei, da sind schwer bewaffnete Polizisten, da werden Taschen kontrolliert. Und wenn man dann in den Vorhof zur Hagia Sophia selber kommt, dann wird man angesprochen, wenn man eine Frau ist, die nicht verschleiert ist. Ich hatte Bermuda-Shorts an und die Haare nicht verschleiert. Ich hatte zwar ein Kopftuch im Rucksack, aber ich bin dann angesprochen worden, wie die anderen Frauen auch, die Osteuropäerinnen, die auch die türkischen Touristinnen, die nicht verschleiert waren. Da ist mir gesagt worden, hier, Lady, und ich sollte dahinter so einen Anbau gehen, wo alle Frauen dann hingewunken wurden. Da ist ein kleiner Verkaufsstand und da muss man sich dann, also wenn man lange Hosen anhat, ein Kopftuch kaufen und wenn nicht, wenn man kurzen Rock hat oder kurze Hosen, dann muss man sich so einen Überwurf kaufen, der ist aus Zellstoff, so eine Art Krankenhauskittel mit einer Kapuze dran. Erst so darf man dann rein als unverschleierte Frau in die Hagia Sophia.
Und wenn man dann erstmal ins Innere getreten ist, was fällt da ins Auge?
Man geht jetzt einen Seiteneingang zum Narthex rein. Das war früher der Ausgang. Und da musste man früher immer, wenn man aus dem Museum rauskam, musste man sich nochmal umdrehen. Denn eines der prächtigsten Mosaiken der Hagia Sophia hängt da. Es zeigt die Mutter Gottes und Jesuskind, den Kaiser Konstantin, der Konstantinopel errichtet hat, wie er Maria und Jesus Konstantinopel überreicht und zum Geschenk macht. Und auf der anderen Seite steht Kaiser Justinian, der die Hagia Sophia erbaut hat und überreicht Maria und Jesus die Hagia Sophia. Also ein ganz prächtiges, ganz berühmtes Mosaik. Da kommt man jetzt rein, aber man kann das Mosaik nicht sehen, denn es ist eine große weiße Tafel über dieses Mosaik drüber montiert. Es ist also nur noch eine weiße Fläche da zu sehen. Wenn man die Hagia Sophia kennt, dann ist das so ein bisschen Schock, so ein bisschen Tritt in den Magen. Da ist plötzlich nur noch eine leere Fläche, wo das Mosaik war. Und genauso, wenn man reingeht, vom Narthex in das Kirchenschiff ist das große Kaisertor und darüber ist auch ein sehr bekanntes Mosaik, ein großes, goldenes, prächtiges Mosaik. Das zeigt den Kaiser Leo VI., wie er vor Christus kniet. Und auch da ist jetzt einfach eine weiße Platte drüber montiert. Das sieht so quasi aus, als sei das wegradiert worden. Und der Narthex selber dient jetzt zum Schuhe an- und ausziehen. Ist also jetzt nicht mehr sehr feierlich.
Und im Kirchenschiff, was hat sich da verändert?
Das Erste, was einem natürlich auffällt, ist, dass alles mit diesem grün-blauen Teppich ausgelegt ist. Den hat man ja seinerzeit auch, als sie umgewandelt wurde, vor 2 Monaten machte der die Runde in den Fotos, den hat man ja schon gesehen. Dann laufen da noch relativ viele Touristen rum. Vor der Gebetsnische ist so ein Podest errichtet, das ist für Männer zum Beten. Davor steht ein Bediensteter vom Religionsamt und passt auf, dass da nur Muslime, nur Männer hochgehen. Der Rest bleibt unten und kann sich aber frei umsehen im Kirchenschiff. Über diesem Gebetspult erhebt sich die Apsis von der Hagia Sophia und da ist ein weiteres sehr, sehr bekanntes Mosaik. Das ist vom Patriarchen von Konstantinopel zu Ostern im Jahr 867 enthüllt worden. Es zeigt die Mutter Gottes mit dem Jesuskind und es hat eine riesige Bedeutung, weil es ist nach dem innerkirchlichen Streit gegen die Bilderstürmer, nach dem Ikonenstreit enthüllt worden. Es war eigentlich das Symbol, dass Bilder wieder erlaubt sind im christlichen Glauben. Also es hat eine unglaubliche kunstgeschichtliche und auch kulturgeschichtliche Bedeutung. Aber dieses Mosaik ist jetzt tatsächlich nicht mehr zu sehen. Es ist mit Stoffbahnen abgehängt. Also nicht einfach plump ein großes Stück Stoff dafür. Das sieht schon ganz geschmackvoll aus, wie das gemacht ist, mit schmalen Stoffbahnen, die allerdings doch in der Decke der Apsis befestigt sind. Also das kann jetzt nicht ganz ohne Bohrer abgegangen sein. Aber davon hatte man sicher eigentlich gedacht, dass diese Vorhänge beweglich sind, dass diese Vorhänge auf und zu gemacht werden, wie es der Regierungssprecher, der Präsidialamtssprecher, der Sprecher von Erdogan persönlich angekündigt hatte, dass alles zugänglich bleibt und dass alle Besucher alle Mosaike jederzeit sehen können. Und ich habe einen von diesen Wächtern von dem Religionsamt gefragt, ja, wann wird denn dieser Vorhang aufgemacht, wann können wir das Mosaik sehen? Er sagte, nein, das wird nicht mehr aufgemacht, das bleibt so. Und das bestätigt auf Erfahrungen von anderen Besuchern, die ich gehört habe, das bleibt verhängt, das Mosaik, das wird jetzt nicht mehr aufgemacht.
Offenbar kommen die Verwalter und Politiker ja damit durch, die nicht-islamischen Zeugnisse unsichtbar zu halten. Ist es denn vorstellbar, dass noch mehr ursprünglich christliche Sakralbauten eine neue Bestimmung erhalten?
Ja, also mit der Hagia Sophia, das ist ja jetzt quasi durch. Da gab es ein bisschen internationale Proteste, aber das ist ja jetzt rum. Und dadurch, dass hier die Corona-Krise ist, können auch nicht viele Leute kommen und sehen, wie es tatsächlich jetzt gehandhabt wird, nämlich nicht so, wie es versprochen war. Inzwischen ist schon die nächste Transformation unterwegs. Das Kloster Chora, das nicht so bekannt ist wie die Hagia Sophia, vielleicht nicht ganz die kulturgeschichtliche Bedeutung hat, aber also kulturell ein unvergleichlicher Schatz ist, ein Kloster aus dem 4. Jahrhundert, was ausgestattet ist mit Mosaiken aus dem 14. Jahrhundert, unvergleichlich, die ganze Innenseite ausgekleidet mit goldschillernden Mosaiken. Dieses Kloster wird jetzt auch, hat Erdogan vor 3 Wochen verkündet, wird jetzt auch zur Moschee erklärt. Dort sind jetzt die Umbauarbeiten im Gange. Die hat man jetzt noch nicht sehen können, weil die noch nicht abgeschlossen sind. Aber auch das soll jetzt auf dieselbe Art und Weise zur Moschee erklärt worden. Und nach dem Beispiel der Hagia Sophia muss man natürlich einiges befürchten.
Susanne Güsten hat uns den Alltag in der Hagia Sophia beschrieben und das, was noch kommt an anderen Plätzen. Sittenwächter und dauerhaft verhüllte Mosaike gehören jetzt dazu. Ihnen, Frau Güsten, noch einen guten Abend in Istanbul.
Guten Abend.
Der Bundestag ist eine rhetorische Bühne und eine Versammlung, die Beschlüsse fasst. Wie Abgeordnete über gesellschaftliche Probleme, über Maßnahmen und Lösungen sprechen, das vermitteln die Medien, wenn auch nur ausschnitthaft. Der Journalist Kai Biermann hat für Zeit Online ein Tool entwickelt, mit dem sich alle Parlamentsdebatten von 1949 bis zur Sommerpause 2019 auf gesellschaftlich relevante Begriffe durchsuchen lassen. Auf der Webseite Bundeswörter kann man sich die Reden anhören und sehen, welche Themen den Bundestag beschäftigten. Und nun ist noch ein Buch herausgekommen, in dem die Redeprotokolle aus 70 Jahren ausgewertet werden. Am Nachmittag habe ich mit Kai Biermann über das Buch gesprochen. Der Titel zitiert einen wütenden Zwischenruf von Joschka Fischer: Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind... Den Rest muss man im Kopf ergänzen, aber man weiß, dass Fischer 1984 den damaligen Bundestagsvizepräsidenten Stücklen als Arschloch bezeichnete, weil dieser einen Abgeordneten von Sitzungen ausschließen wollte, einen Abgeordneten, der Helmut Kohl als von Flick freigekauft bezeichnet hatte. Was, Herr Biermann, hat die Empörung im Titel mit dem Buch insgesamt zu tun?
Es ist interessant zu sehen, wenn man sich den Sprachgebrauch im Bundestag über die Jahrzehnte anschaut, dass sich da natürlich was verändert hat, genau wie sich die Gesellschaft ja auch gewandelt hat. Und es scheint so zu sein, dass es so etwas wie Empörungswellen gab. Also die ersten beiden Legislaturperioden waren sehr viel stärker geprägt durch Schimpfworte zum Beispiel, aber auch durch Ordnungsrufe des Bundestagspräsidiums an die Abgeordneten, also wo sie zur Ordnung gerufen werden, sich wieder zu benehmen. Das ebbte dann etwas ab und es gab in dieser Zeit, die Sie angesprochen haben, Mitte der 80er Jahre, eine zweite Empörungswelle, die scheint damit zu tun zu haben, dass die Grünen eingezogen sind und sich damit auch die Debatten verändert haben.
Wurde in früheren Legislaturperioden vielleicht auch impulsiver gestritten, weil weniger vom Blatt abgelesen wurde, sondern die Redebeiträge, sagen wir mal, mehr ad hoc formuliert wurden?
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich habe eher das Gefühl, dass sich die Sprache gewandelt hat. Also wo man früher noch das berühmte Übelkrähe zum Beispiel benutzte, um einen Kollegen zu schmähen oder Lümmel dazwischen rief oder ähnliches. Da sind es heute eher so alltägliche Begriffe wie Quatsch oder Blödsinn, die als Kommentar oder als kommentierende Anmerkung zu den Reden beigegeben werden. Gestritten wird dort nach wie vor und zum Teil auch heftig.
Was hat denn die Abgeordneten am meisten erregt, wenn man das so allgemein fragen kann überhaupt?
Also wir haben ja versucht, diese Erregungsunterschiede, wenn man so will, vergleichbar zu machen, indem wir die Worthäufigkeiten pro 100.000 Worte verglichen haben. Und dann sieht man, dass kein oder kaum ein Thema eine solche Aufregung hervorrief wie der Zuzug von sehr vielen Flüchtlingen im Jahr 2015. Das war eine sehr große und heftige Debatte, die da geführt wurde. Und der Begriff Flüchtlinge tauchte so häufig oder Flüchtling tauchte so häufig auf, wie nur wenige Begriffe zuvor und danach.
Dabei hat man ja durchaus Umgang mit der Integration von Millionen Menschen gehabt. In der Nachkriegszeit waren es die Vertriebenen. Also was ist anders heute?
Absolut. Es gab auch um die Vertriebenen heftige Debatten. Das war auch so. Da wurde halt mit anderen Begriffen gestritten. Die wurden halt eben Vertriebene genannt. Trotzdem scheint diese, ja, wenn Sie so wollen, Erregungskurve 2015 sehr viel schneller angestiegen und sehr viel stärker angestiegen zu sein als zuvor. Deutschland hat ja viele Menschen integriert in den Jahrzehnten seines Bestehens, zum Beispiel während der Jugoslawienkriege. Da kamen auch mehr als 1 Million Menschen nach Deutschland. Auch über die wurde im Bundestag debattiert und trotzdem nicht so häufig und so wütend wie 2015.
Gibt es denn in den 7 Jahrzehnten, die Sie ausgewertet haben, Themen über die Zeit hinweg, die eine Dringlichkeit hatten?
Ja, es gibt so ein paar Dauerbrenner, wenn Sie so wollen. Arbeitslosigkeit zum Beispiel ist einer. Die spielt fast immer eine Rolle, mal mehr, mal weniger. Wirtschaftliche Zusammenhänge sind sehr wichtig. Zum Beispiel Schulden ist ein Begriff, der über die Jahrzehnte immer wieder in einer hohen Häufigkeit zu bemerken ist. Die Bildung oder Gründung der Europäischen Union war sehr wichtig. Die wurde erst unter EG und EWG diskutiert, dann unter EU. Die hat über Jahrzehnte die Politik beschäftigt. Und die NATO war auch so ein Thema, das immer wieder eine Rolle spielte im Verhältnis und in den Debatten. Und natürlich die Umwelt. Was wir sehr spannend fanden, war zu sehen, dass das, was wir jetzt unter Klimakrise debattieren, schon viel früher im Bundestag eine Rolle spielte, aber eben unter anderen Begriffen. Zum Beispiel unter dem Begriff Klimakatastrophe, schon in den 80er Jahren.
Man hat ja immer wieder doch auch den Eindruck bzw. die Befürchtung, dass wirtschaftliche Interessen, politische Entscheidungen über die Maßen dominieren, dass zu große Zugeständnisse gemacht werden, für die man später wahrscheinlich politisch büßen muss. Wie groß ist denn die Rolle, die die Wirtschaft im Denken bzw. in den Reden der Abgeordneten einnimmt?
Sie ist ehrlich gesagt sehr groß und sie ist größer geworden, vor allem über die Jahrzehnte. Also man kann so eine Art Ökonomisierung der politischen Debatten konstatieren. Das zeigt sich zum Beispiel in Worthäufigkeiten wie Bank oder Banken, Schulden oder allein auch schon der Nennung des Wortes Geld. Und gerade was so Begriffe wie Privatisierung ausmacht, die ja sehr stark für eine ökonomische Veränderung der gesamten Gesellschaft stehen, an denen sieht man, dass die Debatten darum stark zugenommen haben.
Wenn sehr viel über Finanzen geredet wird, über Geld, über Banken, gibt es andersrum auch Themen, die aus den Reden und damit aus dem öffentlichen Bewusstsein peu à peu verschwunden sind?
Das ist manchmal schwierig zu sagen, eben weil sich die Begriffe ändern. Also ein Beispiel, Der Begriff Ozon oder der Begriff FCKW, die ja für eine bestimmte Form der Umweltzerstörung stehen, die sind verschwunden aus den Debatten in den 2000er Jahren spätestens. Seitdem gibt es sie praktisch nicht mehr. Dafür sind andere Begriffe dazugekommen, also zum Beispiel Kohlendioxid oder Stickoxide. Das heißt, die Debatte wird immer noch geführt, aber mit anderen Ausdrücken.
Der Journalist Kai Biermann und ein großes Team haben mitgeholfen, die Sprache im deutschen Parlament zu analysieren. Heute ist das Buch, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind, im Duden Verlag erschienen. Ausgewertet wurden Redeprotokolle aus 70 Jahren. Vielen Dank, Herr Biermann, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und nun ist Hans von Trotha an der Reihe. Er hat in die Kulturseiten vom Dienstag geschaut.
In der Gegenwart herrscht, wenn die Regierung wieder einmal eine Entscheidung hinauszögert, Krisenstimmung. Fährt der Mann gern in die Berge, die Frau hingegen lieber ins Meer, dann ist Ehekrise. In den Medien liest man, schließt die Schweiz mit der EU ein Rahmenabkommen ab, geht sie unter, und wenn nicht, dann auch. Eine Einschätzung, die naturgemäß nur aus der Neuen Zürcher Zeitung stammen kann, formuliert vom Physiker, Unternehmer und Autor Hans Wiedmer, und zwar offenbar mit dem rhetorischen Ziel, uns zur Vernunft zu bringen. Oder doch zumindest mit dem Ziel, uns rhetorisch zur Vernunft zu bringen. Der Mensch denkt sich Gefahren aus, wenn es ihm gut geht, schreibt Wiedmer. Sobald der Ernstfall eintritt, wird er ganz still. Zumindest als Autor hat er eine unverbrüchlich optimistische Sicht auf die Dinge, sonst würde er nicht fragen, woher rührt die ständige Krisenstimmung, wo sich doch die Menschheit fulminant zum Besseren entwickelt hat. Immerhin beobachtet er, mit dem gewachsenen Freiraum des Individuums ist auch der Raum für den Irrtum gewachsen. In genau diesem Raum haben sich die sogenannten sozialen Medien mit ihren Strategien eingenistet. Und in diesem Raum lauern echte Gefahren. Glaubt man zwar Aussteigern aus der digitalen Industrie, die in der Netflix-Dokumentation das Dilemma mit den sozialen Medien zu sehen sind und die Süddeutsche im Interview hat. Tristan Harris hat für Google gearbeitet, Roger McNamee ist mit Investitionen in Tech-Firmen, nicht zuletzt Facebook, reich geworden. Nach dem US-Wahlkampf 2016 wurde er zum Tech-Kritiker. Das größte Problem bleibt, warnt Tristan Harris, Facebook ist eine Maschine, die die Demokratie tötet. Und dagegen tut der Konzern nichts, es ist ja sein Geschäftsmodell. Er müsste den Nachrichtenfeed oder die Werbung für längere Zeit abschalten, zumindest während Wahlkämpfen. Auf den Einwand, dass die Demokratie ja noch lebt, sekundiert Roger McNamee: Das Wunderbare an Kontinentaleuropa ist, dass seine politischen Institutionen stark genug sind, allen scharfen Attacken zum Trotz. Die AfD hatte 85% der Anteile an Shares auf Facebook, erläutert er, aber nur 12% der Wählerstimmen. In den USA, Großbritannien, Brasilien und Indien hat die Technik aber den Ausgang von Wahlen beeinflusst. In einem als Essay annoncierten Auszug aus einem neuen Buch sieht Boto Strauß in der Welt ganz andere Gefahren für die Demokratie. Die, meint der Schriftsteller, werde nicht gestärkt durch präsidiale Ermahnungen, man möge sich zu ihr bekennen und sie gegen ihre Feinde verteidigen. Die Demokratie setzt Strauß seine gewagte und, wie ihm sicher selbstbewusst ist, keineswegs ungefährliche These dagegen, stärkt allein ihre Anfechtung. Die, meint Strauß, sei das bestmögliche System zur Überwindung ihrer Infragestellung. Wir haben es, konstatiert Strauß, mit der in der Geschichte der Bundesrepublik bisher einmaligen Situation zu tun, dass den Herrschenden von links keine Kritik, sondern nur Mitläuferschaft geboten wird. Es handelt sich um die breiteste Majorität, die bei uns je das Sagen hatte, wenn wir von der Mentalität breiter Volksmassen einmal absehen, so Strauß. Eine beinahe grenzenlose linke Mitte, die schärfer als früher jeden ausgrenzen möchte, der nicht einstimmt. Dem Populistischen und Populären lief immer zuwider der höhere Reflexionsgrad linker Kritik. Und jetzt kommt er zu seinem Punkt. Das Niveau, das sie, also die linke Kritik, einst beherrschte, doch seit langem geräumt hat, sollte nun für die Kritik von rechts verpflichtend sein. Und Strauß behauptet, im Gegensatz zur Linken, die noch für ihre verbrecherischen Radikalisierungen offene oder geheime Sympathien bei führenden Intellektuellen fand, gibt es für den traditionalen Rechten einen kategorischen Gegner von Anfang an, nämlich den Rechtsradikalen. Wohl dem, der diese Unterscheidung wirklich macht und mit der gleichen Vehemenz und Klarheit für sie eintritt, mit der er die Kritik an vermeintlich allgemein geteilten linken Positionen formuliert. Denn nur dann liegt in der von Strauß instrumentalisierten Gefährdung der Demokratie womöglich etwas Rettendes auch.
Hans von Trotha nach Lektüre der Feuilletons vom 15. September. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.